Johannes 16 lese ich ein paar Verse. Die Christin ist heute da und wird uns die Predigt halten. Und er hat gesagt, er spricht über Johannes 17 und um schon so ein bisschen von dem Drumherum mitzukriegen, möchte ich gerne aus Johannes 16 lesen, und zwar die Verse 19 bis 28. Eine kleine Weile und ihr seht mich nicht mehr, und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen. Es sprachen nun einige von seinen Jüngern zueinander: Was ist das, was er zu uns sagt? Eine kleine Weile und ihr seht mich nicht, und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen, und ich gehe hin zum Vater. Sie sprachen nun: Was ist das für eine kleine Weile, wovon er redet? Wir wissen nicht, was er sagt. Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen: Forscht ihr darüber miteinander, dass ich sagte, eine kleine Weile und ihr seht mich nicht, und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen. Und eure Freude nimmt niemand von euch. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Dies habe ich in Bildreden zu euch geredet. Es kommt die Stunde, da es nicht mehr in Bildreden zu euch sprechen, sondern euch offen von dem Vater verkündigen werde. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater.
Es wurde eben schon gesagt und ein Text aus Johannes 16 gelesen, der hinführt zum Kapitel 17. Und ich muss mal sagen, am liebsten würde ich mit euch jetzt von Kapitel 14 bis zu Kapitel 17 durch diesen ganzen Text mal wandern. Dazu bräuchten wir Stunden. Das Ganze ist eine Einheit und ich möchte es uns kurz einsortieren. Wir lesen in Johannes 14 bis Johannes 17 alles, was Jesus auf dem Weg vom letzten Abendmahl bis zum Garten Gethsemane mit den Jüngern besprochen hat. Ich weiß nicht, wer von euch mal das Privileg hatte, in Jerusalem zu sein. Diesen Weg kann man relativ gut verfolgen. Man kommt quasi aus den Stadtmauern raus, an der Stelle, wo man vermutet, dass dieses letzte Abendmahl auch gewesen ist. Und dann führen so Treppen in ein Tal runter. Man geht durch ein eigentlich recht einsames, kleines Tal mit Olivenhainen. Und dann geht es auf der anderen Seite so leicht, sanft den Berg hoch. Und da ist dann schon der Garten Gethsemane. Ist gar nicht weit. Man kann da gut hingucken. Und wir stellen uns vor, dass Jesus auf diesem Weg natürlich Relevantes noch mit seinen Jüngern besprechen wollte. Sie hatten dieses Abschiedfeiern, was es ja auch war, diese vielen Ankündigungen, die sie überhaupt noch nicht richtig verstehen konnten, gehört. Und jetzt stelle ich mir so vor, wie sie so ganz langsam diese Treppen runtergehen, ohne Hast, eigentlich auch schon beim Dunkeln, jetzt so rüberlaufen in den Garten Gethsemane, wo die Jünger auch nicht wissen, was sie erwartet. Nur Jesus weiß ja, dass sie die letzten Minuten in Ruhe und in Eintracht miteinander verbringen. Und dann redet er. Und viele, viele bekannte Stellen, die wir kennen, finden in diesem letzten Gespräch statt. Die Beschreibung des Weinstocks und der Reben. Der Moment, wo Jesus das erste Mal sagt, ich nenne euch nicht mehr Diener, ich nenne euch Freunde. Jesus verdichtet das, was er im Abendmahl angefangen hat einzuleiten, und er baut jetzt diese Beziehung so, weil er weiß, in den nächsten Tagen wird all das, was ich bisher angeleitet habe, was ich bisher mit meiner Präsenz auch gebrückt habe zwischen den Jüngern und meinem Vater, das wird jetzt alles sich bewähren müssen. Deswegen auch diese Ankündigung, die wir eben gehört haben. Ja, ihr werdet leiden wie während einer Geburt und danach werdet ihr euch aber auch freuen. Also es findet ein Stabübergang statt. Es findet ein Freundschaftsmoment statt. Es findet ein Anheben könnte man sagen. Der Jünger, statt die jetzt das nachmachen müssen, jetzt bewährt nachmachen müssen, was sie bei Jesus jahrelang beobachtet haben. So ein relevanter Moment ist das. Und dann ist der letzte quasi Lehrtext dieses Bitten und Empfangen. Und Jesus macht es sofort vor und beendet diese letzte gemeinsame, einsame Zeit mit einem Gebet. Er wird dann später auch noch mit dem Vater im Garten Gethsemane sprechen, aber für seine Jünger betet er als quasi letzten Akt dieser dreijährigen Beziehung. Das ist das sogenannte hohepriesterliche Gebet und so ist es eingebettet. Und das könnt ihr dann, wenn ihr euch interessiert, nochmal versuchen auch nachzulesen und zu verbinden. Jesus bündelt alles, was er seit dem 14. Kapitel gesagt hat, in diesem Gebet nochmal. Spricht es den Jüngern nochmal zu. Und ich würde gerne in drei Stücken jetzt durch diesen Text in Johannes 17 mit euch zusammen gehen. Die ersten 8 Verse oder 9 Verse, dann der Mittelblock und dann noch ein Schlussteil. Und ich denke, viele von euch werden ihre Bibeln aufgeschlagen haben. Wir lesen jetzt zunächst mal dieses erste Stück und dann werde ich das auslegen und dann werden wir das zweite Stück lesen, auslegen und das dritte Stück. Vielleicht, wenn wir zu dem dritten Stück noch kommen. Sonst muss ich noch mal kommen. Dieses redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Schon über diesen kurzen Text könnte man wahrscheinlich 50 Predigten halten mit unterschiedlichen Schwerpunkten, was hier gesagt wird. Ich wollte bewusst auf den Höhepunkt des letzten Satzes hinaus. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was ich ihnen gegeben habe, von dir kommt. Und ich musste sofort an eine Episode denken, von der ich auch vergessen hatte, dass sie auch in diesem Block stehen, nämlich im Johannes 14, wo Philippus mit Jesus spricht und Jesus über den Vater spricht und Philippus dann sagt, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt, hast du es denn noch nicht verstanden? Wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Der Vater und ich sind eins. Und hier in diesem Einstieg zu diesem hohenpriesterlichen Gebet bekennt Jesus das nochmal und sagt, jetzt haben sie es verstanden. Wenn sie mich gesehen haben, haben sie den Vater gesehen. Jesus macht hier in diesem Gebet, und wir werden sehen, wofür er gleich auch noch genau bittet für seine Jünger, er zont jetzt eine große Geschichte ganz klein. Hast du den Vater gesehen? Hast du mich gesehen? Hast du den Vater gesehen? Jesus ist das Bündel, was wir wie in einem Brennglas sehen können vom Vater, denn er ist menschlicher Natur. Wir können wie in einem Spiegel den Vater sehen, wenn wir ihn sehen. Jesus ist der, der den Vater vorstellt und dem sich der Vater konzentriert, für die Menschen sichtbar macht und zusammenschiebt, sodass wir ihn erkennen können. Ein breites Thema wird ganz klein. Du hast mir Vollmacht gegeben über alles Fleisch. Aber jetzt bete ich für die, die du mir gegeben hast und die mich erkannt haben. Wieder von dem Großen wissen wir, dass Jesus Vollmacht über alles Fleisch hat, dass ihm die ganze Erde gehört, dass ihm alles gehört, was geschaffen wurde, dass sich alle Knie beugen werden. Aber jetzt, kurz einige Minuten vor dem Garten Gethsemane und seinem Kreuzestod, schiebt er es runter auf die kleine Gruppe von Menschen, die unmittelbar mit ihm zusammen waren. Und mit denen er, man könnte sagen, prototypisch vormacht, Wenn man mich gesehen hat, sieht man den Vater. Dann kann man auch das große Ganze sehen. Ich bin das Brennglas des Vaters. Und jetzt ist er da gelandet im Gebet, wo er auch landen will. Er möchte nämlich jetzt für seine Jünger bitten. In wenigen Stunden wird Petrus Jesus verraten. Davor werden die drei wichtigsten Freunde von Jesus einschlafen, dreimal. Sie werden den Schock ihres Lebens erleiden, weil Jesus vor ihren Augen verhaftet wird und er nichts dagegen unternimmt. Jesus weiß das schon, die Jünger nicht, und er betet jetzt für sie. Und ganz spannend ist, damit will ich den ersten Teil schon verlassen, weil, wie gesagt, da könnte man jetzt sehr, sehr viel noch mehr zu sagen. Das ist der Anfahrtsweg für drei Bitten oder für drei zentrale, vollmächtige Übertragungen, die Jesus jetzt in dem zweiten Teil dieses Gebetes für die Jünger leistet, für die Jünger betet. Er grenzt es auch ganz bewusst jetzt in dem nächsten Vers ein mit seinem: Ich bitte für sie, nicht für die Welt. Also jetzt in diesem Moment bete ich für meine engste Gruppe, für die, die mich wirklich erkannt haben oder begonnen haben, mich zu erkennen, wie wir ja wissen. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein, alles was meines ist dein und was deines ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich, das Kondensat des Vaters, das Brennglas des Vaters, verherrliche mich wiederum in meinen Jüngern, in Menschen. Nochmal konzentriertere Botschaft. Und ich bin nicht mehr in der Welt, aber diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Spätestens jetzt merken die Jünger, es geht um sie. Spätestens jetzt bekommen sie vielleicht auch ein mulmiges Gefühl, denn er hatte ja vorher auch schon immer mal wieder gesagt, in dem Text, den wir eben eingangs gelesen haben, ja auch, dass er weggehen wird und dass sie ihm dahin nicht folgen können. Sie wissen überhaupt noch nicht, was das heißt. Aber wieder fängt er davon an, jetzt in dem Gebet, und sagt: Sie bleiben in der Welt, ich gehe weg, aber die bleiben. Und deswegen brauchen sie, Herr, von dir eine bestimmte Art von Begegnung, damit ich sie hier zurücklassen kann, könnte man sagen. Und jetzt kommt die erste dieser Bitten. Drei zentrale Bitten möchte ich mit euch betrachten. Die eine ist: Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Hätten wir erwartet, wenn wir jetzt wissen, was weiterkommt, dass das die erste Bitte ist? Wenn wir jetzt in so einem Überfallkommando wären, wir wüssten gleich, wird es schwierig. Wir würden wahrscheinlich um Kraft bitten, wir würden um Trost bitten, wir würden um Erkenntnis bitten, dass wir wissen, was wir tun sollen. Jesus bittet als erstes darum, dass Gott selbst, der Vater, seine Jünger in seinem Namen bewahrt. Ich weiß nicht, was ihr als erstes im Kopf habt, wenn ihr über den Namen Gottes nachdenkt. Was fällt uns ein? Was ist der Name Gottes? Es gibt eine Episode im Alten Testament, an die ich uns kurz erinnern möchte. Mose spricht mit Gott. Mose wird nach 40 Jahren Wüste und auch 40 Jahren geistlicher Verwilderung, könnte man sagen, hat er eine Gottesbegegnung, und Gott sagt ihm, was er tun soll. Und Mose fragt, was ja sehr ehrlich ist und was ich auch toll finde, dass er das gefragt hat: Was soll ich denn den Menschen sagen, die ich anleiten soll jetzt, wenn sie mich fragen, wer du bist? Wie heißt du denn eigentlich? Und Gott gibt eine Antwort, Yahweh, die man zweifach deuten kann. Und so wie oft in der Bibel sind beide Bedeutungen sehr wesentlich. Man kann diesen Gottesnamen Yahweh übersetzen als: Ich bin, der ich bin, aber auch als: Ich bin da. Beides sind die Kernwesensmerkmale Gottes. Ich bin, der ich bin der Unveränderliche. Alles in eurem Leben ist der Veränderung unterworfen. Ihr seid oft desorientiert. Die Menschheit geht durch verschiedene Entwicklungsschritte und Entwicklungsgeschichten. Sie hat Rückschläge, alles ändert sich. Ich ändere mich nicht. Ich bin, der ich bin. Ein ganz wesentlicher Gottesname, denn das ist die Essenz Gottes, dass er sich nicht verändert. Auf dich kann ich trauen, denn du bist der unveränderliche Gott. Und der zweite Aspekt des Gottesnamens, was unser Gott von allen anderen sogenannten Göttern auf dieser Erde unterscheidet. Unser Gott ist ein naher, präsenter Ich-bin-da-Gott. Ich bin bei dir. Ich verändere mich nicht und ich bin bei dir. Was tut Jesus hier, indem er für seine Jünger betet und sagt, Herr, bewahre sie in deinem Namen, bewahre sie in deiner Gegenwart. Wir müssen verstehen, dass für die Jünger der anfassbare Jesus trotz intensivsten Miteinanders, trotz intensivsten Zusammenlebens, das war, an dem sie sich festhielten, von dem sie nur eine bruchstückhafte Vorstellung hatten, selbst von dem Messias-Gedanken. Ist der Messias ein Mensch? Ist er Gott? Sie wussten es nicht so richtig. Aber ein Glück war Jesus ja nah. Ein Glück hat Jesus ja geheilt. Ein Glück hat Jesus ja die Fische vervielfältigt und so weiter und so fort. Also sie sahen Gott vor ihren Augen handeln und sie waren die, die da mitgemacht haben. Irgendwie aber auch als Statisten. Sehr oft standen sie nur dabei und guckten sich die Augen aus dem Kopf. Und jetzt muss ja ein Übergang stattfinden. Diese ganz unmittelbare körperliche Nähe, weiß Jesus ja schon, die wird jetzt enden. Und ist das nicht großartig, fantastisch, anbetungswürdig, dass Jesus als erstes bittet, Herr, wenn ich jetzt körperlich nicht mehr da bin, bewahre sie in deinem Namen, nimm du sie selber an und zeige ihnen deine Gegenwart, sei ihnen nah, so wie ich ihnen bisher nah war. Er hatte ihnen gerade den Heiligen Geist angekündigt, auch dieser Text steht in Johannes 14 und 15, die große Lehre Jesu über den Heiligen Geist. Und er sagt, es ist gut, wenn ich gehe, weil dann kommt der und der wird in euch sein, es ist Gott in euch. Aber sie können ja nichts damit anfangen, sie wissen ja noch nicht, wie sich das anfühlt. Und hier ist das die erste Bitte, bewahre sie in deinem Namen, bewahre sie in dieser Nähe, die sie bisher durch mich erlebt haben. Jetzt lasse ich sie auf anderem Wege, nämlich durch den Heiligen Geist auch erleben. Die sollen jetzt keinen Näheabfall erleiden in dieser schwierigen Zeit. Was ein Gebet. Und was ein Merkmal, wenn wir jetzt immer wieder übertragen, was heißt das für uns? Das Wesentlichste, was in unserem Leben wichtig ist, eine Rolle spielt und wir verstanden haben müssen von Gott, ist, dass er der Unveränderliche ist, dem wir immer vertrauen können und dass er uns immer nah ist. Ob wir das glauben oder nicht, ob wir das fühlen oder nicht, er ist uns immer nah. Der nahe Gott, der redende Gott, der mit mir Geschichte schreibt, der Gott, der mit mir in meinem Leben sich aufhält und mit mir geht, seinen Wegen folgt, das ist der Wesenskern des Vaters und das ist Jesus wichtig. Und er betet für seine Jünger, damit ja auch für uns, später wird es sogar noch explizit gesagt, ich bete nicht nur für die, sondern auch für die, die an mich glauben werden, durch das, was die tun. Also wir nehmen uns voll rein und wir nehmen auf, der Sohn Gottes bittet für uns, dass wir Nähe erleben mit ihm, mit seinem Geist. Und genau jetzt sagt er das auch. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit meint der Judas, damit die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir und dies rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil ich sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Die zweite Bitte. Was ist die Folge, wenn wir Gottes Nähe erleben? Eine vollkommene Freude, egal was sonst mit unserem Leben ist. Das steht hier. Die Welt wird sie hassen. Sie werden das in den nächsten Tagen reichhaltig erleben. Und in den nächsten Jahren. Keiner der Jünger wird eines natürlichen Todes sterben. Und Jesus bittet, ausgehend von diesem ersten innigsten Wunsch, Gottes Nähe weitererleben zu dürfen, dass die vollkommene Freude in ihnen bleibt durch diese Gottesnähe, auch wenn vieles in ihrem Leben schwierig wird. Und ist es nicht so, wenn wir nicht orientiert sind, wenn wir nicht Gott nah sind, dann bedroht uns alles, was wir erleben. Vieles. Streit, Uneinigkeit, Krankheit, Tod, Arbeitslosigkeit, Dinge, die uns ja unmittelbar betreffen die uns so verwirren und so in Leid versetzen können. Jesus betet, wenn Gott uns nahe ist, dann kann es trotzdem eine vollkommene Freude in uns geben, bei aller Ablehnung, bei allem Leid. Das will ich erleben. Immer wieder will ich zum Herrn robben. Und wenn ich aus allen Knopflöchern blute und möchte dorthin, denn nur dort wird mir geholfen, nur dort werde ich Freude erleben im Leid, in der Ablehnung, in der Infragestellung. Diesen Gedanken spitzt Jesus jetzt mit der zweiten Bitte zu, indem er sagt, bewahre sie vor dem Bösen. Herr, sei du ihnen nah und halte ihnen den Bösen vom Leib, gerade weil sie in der Welt bleiben, wo der sein Unwesen treibt. Die zweite intensive Bitte des Sohnes Gottes für seine Jünger, bewahre sie vor dem Bösen, wie es auch im Vaterunser heißt. Was für eine wichtige Bitte, denn das Böse will doch genau das, was ich eben ausgeführt hatte, unser Leid, unsere Infragestellung, dass das Leben nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen, benutzen, um uns diese vollkommene Freude genau zu nehmen. Der Böse hat das größte Interesse daran, dass wir von morgens bis abends uns Sorgen machen, uns im Leid verzehren, uns zurückziehen in ein Schneckenhaus und vor uns hintrauern. Das ist sein Ziel. Also gehört neben der Gottesnähe zu dem Wesentlichen, was wir brauchen, die ständige Bitte darum, uns von dem Bösen zu bewahren, dass wir diesen Versuchungen nicht erliegen, dass wir uns wehren können. Bewahre sie von dem Bösen, die zweite Bitte Jesu. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Jetzt der dritte Wunsch. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Jesus packt in die dritte Bitte jetzt schon dieses Wissen, sie werden jetzt meine Gesandten sein. Also das, was ich bisher getan habe, wird jetzt übergehen an meine Jünger. Sie werden jetzt in vieler Hinsicht im Namen Gottes handeln. Das, was ich bisher getan habe, werden sie tun. Und was bittet er? Als drittes könnte man sagen, Rüstzeug auf dem Weg, neben Gottes Nähe und Bewahrung von dem Bösen. Bewahre sie in der Wahrheit, heilige sie durch Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Ich möchte uns vor allem bewahren, hier ist keine dogmatische Wahrheit gemeint, also lade sie voll mit Detailwissen über jeden einzelnen Umstand, sondern hier ist etwas anderes gemeint. In einer anderen Bibelübersetzung heißt es, bewahre sie oder heilige sie durch deine Wirklichkeit. Also Gottes Wahrheit, die sich in seinem Wort verkörpert, ist diese andere, zweite Wirklichkeit, die wir im Glauben annehmen dürfen, und sie ist diametral der weltlichen Wirklichkeit entgegengesetzt. Hier geht es um die gesamte, geballte Wahrheit Gottes, dass es ihn gibt, dass er uns Kraft gibt, dass er ein völlig anderes Leben für uns hat, als wir das hätten, wenn wir ohne ihn wären, dass wir zur Einheit fähig sind, nachher wird dieses Gebet noch zur Einheitshymne, dass wir zum Miteinander fähig sind, dass wir anders denken können, dass wir gewaltfrei sein können, dass wir der Bergpredigt folgen können. All diese Wahrheiten und Wirklichkeiten meint Jesus hier gebündelt in dein Wort ist die Wahrheit. Heilige sie durch Wahrheit. Ich muss geheiligt werden durch dieses tiefe Wissen, welches Leben daraus folgt, wenn ich Gott nah bin und dem Bösen fern. Das Rüstzeug ist erst dann komplett. Ich weiß mich zutiefst getragen von diesem Gott, der sich nicht verändert. Er ist in mir, ich kann mit ihm reden, ich kann mich mit ihm austauschen. Ich weiß mich bewahrt vor dem Bösen, indem ich die ersten Schritte aus diesem Nest hinauswage. Und dann weiß ich mich geheiligt durch eine Wahrheit, die dadurch, dass sie von diesem unveränderlichen Gott kommt und von ihm in mich hineingetragen wird durch den Heiligen Geist, in dieser Wahrheit weiß ich mich zutiefst getragen. Ich kann an eine Wirklichkeit glauben, an die meine Seele nicht glauben kann. Und das sind dann diese Haltungen, wo man die Backe hinhält und auch noch links geschlagen wird und so weiter und so fort. Unsere Gefühlswelt, wenn sie abhängig bleibt von der Seele, die will nicht dieser göttlichen Wirklichkeit folgen. Die will alles Mögliche tun. Die will sich ärgern, die will sich wehren, die will, dass alles wieder gut wird, die will nicht leiden. Aber der Geist gibt uns die göttliche Wirklichkeit in unser Herz. Da ist Leid in vieler Hinsicht nichts Schlechtes. sondern ein ganz wichtiger Lernfaktor, wo sich Glauben bewährt. Da kann Streit richtig und nicht falsch sein, wenn es um zum Beispiel Gottes Wirklichkeit geht. Da wehre ich mich nicht mit Waffengewalt, wenn ein anderer mich angreift. Das ist ein anderes Denken, das ist wie Feuer und Wasser. Und ich kann mir das nicht merken mit meinem Intellekt und dann sagen, ich habe ja die Bergpredigt gelesen, das mache ich jetzt. Wir wissen alle, das dauert ungefähr 5 Minuten und dann werden wir das erste Mal daneben liegen. Wir brauchen auch da eine göttliche Intervention. So wie wir Gottes Nähe brauchen, so wie wir die Bewahrung vor dem Bösen brauchen, weil das unsere Kompetenzen übersteigt, brauchen wir eine dritte göttliche Intervention, nämlich Gottes Wirklichkeit muss uns heiligen, muss in uns Platz nehmen, muss mein Denken, mein Fühlen, mein Handeln zutiefst durchdringen. Das sind alles drei, so gesagt, übernatürliche Bitten. Jesus betet hier nicht für einen intellektuellen Erkenntnisprozess, sondern für einen geistlichen Akt der Gottesnähe, der Satansferne und der Heiligung durch seine Wirklichkeit, die viel realer ist, obwohl wir so anders fühlen als unsere eigene Wirklichkeit. Dieses Bild stellt sich mir vor Augen, wenn ich dieses Gebet lese. Und wie fundamental wird dieses Gebet, wenn wir das verstehen, was hier an tiefer geistlicher Wirklichkeit drin steckt und wie stark auch gerade in diesem Moment, wo Jesus so sichtbar und ringend das erste Mal überliefert wird, wie er für seine Jünger betet und dann betet er das. Also quasi einen gehaltvolleren Moment für unsere Jüngerschaft kann es fast nicht geben als den. Und das sind die drei Bitten. Das sind die drei Bitten. Alles andere, was Jesus hier in diesem Gebet auslegt und entfaltet, ergibt sich aus diesen drei Dingen. Lesen wir weiter. Und jetzt kommt der Punkt, wo Jesus auch für uns betet. Das hat mich, als ich das erste Mal irgendwann mal verstanden habe beim Lesen dieses Gebetes, dass hier ein Gebet gesprochen wird, für mich ganz persönlich, vom Sohn Gottes, als er noch auf der Erde war. Wahnsinn. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt. Ich habe aber dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Wir lesen auch hier wieder viel, viel seiner Lehre, auch in der Zeit vorher. Immer wieder ging es um Einheit. Immer wieder ging es um Liebe. Als Jesus gefragt wird, was denn das größte Gebot sei, was sagt er? Ja, liebe Gott den Vater mit ganzem Herzen, ganzer Kraft und ganzem Verstand und den Nächsten wie dich selbst. Hier wird das wieder gesagt. Jesus ringt um Einheit unter den Jüngern in diesem Gebet. Aber diese Art von Einheit, die sitzt jetzt, weil das ist ja der Abschluss des Gebetes, die steht fest auf dem Fundament dieser drei Bitten. Das ist keine losgelöste Bitte, sondern Jesus bittet um Gottes Nähe, um Ferne des Bösen und um ein Durchdrungensein mit Gottes Wirklichkeit. Und die Folge davon ist die Fähigkeit zur Einheit, die Fähigkeit zur Liebe. Und so wie er für seine Jünger gebetet hat, betet er für das Gleiche auch für uns und er beendet das Gebet ja auch genau wieder mit dem, womit es begonnen hat, nämlich, ich möchte, dass da, wo ich bin, auch die sind, die du mir gegeben hast. Gottes Nähe. Auch Jesus selbst hat dieses Ich bin da ja mit seinem ganzen Leben verkörpert und er bittet für uns, und das sind ja jetzt ganz eindeutig nicht mehr die Jünger, die ihm gerade noch gegenüberstehen, dass wir ihm nah sind und dass wir da sein können, wo er ist, nämlich beim Vater. Also, mitten in dieser Dreieinigkeit getragen und dann sollen wir und dann werden wir Einheit mit der Dreieinigkeit und Einheit miteinander erleben können. Und auch nur dann, wenn Jesus im Zentrum steht. Was ein Gebet. Was für ein eigentlich unglaublicher Umstand, und dann ist er im Glauben eben nur zu erfassen, dass das das Wichtigste ist, was Jesus uns wünscht. Und wenn Jesus dafür bei seinem Vater eintritt, dann sind das die drei wesentlichsten Bitten, die wir auch für uns selber bitten sollten. Jeden Tag neu. Herr, sei mir nah. Herr, sprich mit mir. Schweige nicht. Bewahre mich und auch meine Seele und meine Gefühle und das, was in mir ist, vor dem Bösen, vor der Verwirrung, vor dem Verführtwerden in falsche Gedanken, in falsche Gefühle hinein. Und Herr, nimm deine Wirklichkeit und heilige mich mit deiner Wirklichkeit. Lass mich immer mehr erkennen, wie du denkst. Lass mich immer mehr mit deinen Augen sehen, wie mein Leben ist. Lass mein Leben dein Leben werden. Webe es, verwebe es mit dir. Dafür möchte ich, dass wir bitten, bevor wir dann zu den vielen, vielen Alltagsbitten kommen, die berechtigt sind, die richtig sind, die wir alle mit Jesus besprechen können. Dafür ist er ja in uns. Aber wenn das Ganze nicht getragen wird von diesem tiefen Wissen, da ich rede da mit einem, der ist da, der heißt so, ich bin da. Wenn ich nicht getragen bin von dem Wissen und der wird mich vor dem Bösen, vor Überlastung, vor Überverführung, vor Verwirrung und Verirrung schützen. Und wenn ich nicht weiß und im Gebet wird er mir immer wieder Teile seiner Wirklichkeit entfalten und in dieser Wirklichkeit kann ich dann meine Bitten äußern. Dann haben wir ein gutes Fundament gelegt für unser Leben mit Jesus. Ich möchte nochmal zum Ende beten, Herr. Du bist ein fantastischer, uns naher Gott. Hab Dank, dass du dich nicht veränderst und dass wir, was wir hier lesen, weil du dich nicht veränderst, als tiefes Wissen, das in deinem Herz ist, auch über uns annehmen dürfen. Hier hast du sogar explizit gesagt, dass du nicht nur für deine Jünger betest, sondern auch für uns. Herr, und wir bitten dich, dass du uns diese drei Bitten, die du selber an den Vater gerichtet hast, wirklich jeden Tag erfüllst, dass du uns nah bist, dass wir da sein dürfen, wo du bist. Das ist unser tiefster Wunsch, Herr. Bei dir in der Nähe des Vaters. Herr, wir bitten dich, dass du uns vor dem Bösen bewahrst, wie immer es sich in jedem unserer Leben, wie wir hier sitzen, gerade zeigt. Dass wir das Böse in deinem Namen zurückweisen dürfen aus unserem Leben. Dass du es für uns tust, Herr. Wir als schwache und der Seele verhaftete Menschen können nicht gegen das Böse kämpfen. Wir werden ihm erliegen, aber mit deiner Hilfe können wir es tun. Schütze uns vor den Verführungen des Bösen in unserem Leben, Herr. Schenk uns diese innere Freude, die du versprichst, weil du uns nah bist. Herr, und dann offenbare jedem von uns, so wie er es braucht, so wie er es gerade auch kann, so wie es sich in seinem Leben zeigt und spiegelt, heilige uns durch deine Wirklichkeit. Lass uns erkennen, was wir als Menschen mit unserem Verstand nicht erkennen können, aber mit unserem Geist. Was wirklich ist. Was wirklich, wirklich ist, weil es von dir kommt. Bitte segne uns, Herr. Nimm uns an die Hand und hilf uns, unser Leben mit deiner Hilfe zu deinem Leben machen zu können. Schenk uns diese Einheit. Schenk uns Liebe zu dir und zum Nächsten. Lass diese Freude aus uns fließen, die du für uns hast. Amen.